Hallo Leute, wir haben mal wieder hohen Besuch aus dem Norden. Anna vom Dreamhack ist das zweite Mal zu Gast. Den Prolog mit Anna gab es ja im Januar. Die Folge habe ich auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und heute wollen wir mal gemeinsam unsere Roadprep aufdröseln. Wie liefen so die letzten Wochen? Für mich ist es ja die erste und vorerst letzte Langdistanzvorbereitung. Und im Januar sah das ja schon wieder so ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr aus, von wegen mentaler Struggle und so. Und die Frage ist natürlich, ob ich jetzt hier die Kurve bekommen habe. Und für Anna ist es nach Ironman Frankfurt letztes Jahr die zweite Langdistanz. Ja, und wie ich schon gehört habe, gab es natürlich auch den ein oder anderen Setback, wie das sich klassisch gehört für eine Langdistanzvorbereitung. Also wir plaudern hier auch über unsere Erkenntnisse, die uns ja während einfach der Vorbereitung auf so eine Langdistanz gekommen sind. Ich denke, da können sehr, sehr viele, die hier zuhören oder sich selber gerade auf Rot oder auf eine Langdistanz vorbereiten, relaten. Denn das Ganze ist ja nicht so ein stumpfes Abtrainieren, sondern ja eigentlich so ein ständiges Auf und Ab durch Täler und Höhen, körperlich, mental und überhaupt. Und ja, der ganze Balance zwischen Training und einem normalen Leben, in Anführungszeichen, muss ja auch irgendwie gewuppt werden. Na gut, aber genug palabert jetzt. Let's go rein ins Gespräch mit Anna. Viel Spaß. Du hast doch so eine App, oder, im Handy?
59 Tage.
59 Tage noch. Ja.
Ja.
Was macht das mit dir?
Ich rechne lieber in Wochen.
Ja, oder? Ich auch. Das hört sich so wenig an.
Also 59 Tage wäre ja die absolute Katastrophe. Aber in Wochen, dann, keine Ahnung, sind es halt noch 8 oder so. Das ist schon auch ganz schön wenig.
Ja, höre ich da so ein bisschen Nervosität raus?
Nee, irgendwie nicht. Also ich war letztes Jahr deutlich, deutlich aufgeregter, aber ich denke gleichzeitig irgendwie, ich sollte aufgeregt sein. Und ja, bin es aber nicht so richtig. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in 3 Wochen oder was eine Mitteldistanz erstmal machen muss und dann halt weitere 4 Wochen später rot, fehlt irgendwie noch ein bisschen was, gefühlt.
Ja, ich habe mir das heute aufgeschrieben auf so einem Spickzettel. Ich habe mir mal so den Trainingsplan der nächsten Wochen angeschaut und das ist ja schon echt nochmal richtig umfangreich an den Wochenenden. Also da sind auch einige Trainingswettkämpfe. Also ich muss dazu sagen, auch finanziell geschuldet mache ich diesmal keinen offiziellen Wettkampf vorher, sondern einfach selbst organisierte Tests. Jetzt am Wochenende zum Beispiel soll ich auch einen 70-3 einfach machen. Und ich glaube, wenn ich mir das alles so angucke, dann gibt mir das wiederum ein bisschen Zuversicht, dass ich das dann, wenn ich das dann alles geschafft habe, natürlich auch. Weil ich hatte jetzt natürlich auch meine erste Langdistanz schon noch einige Fragezeichen. Aber wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir, wenn ich das alles so packe, dann sollte ich dann vielleicht auch ganz gut vorbereitet sein.
Ja, auf jeden Fall. Und also wenn ich mich so zurückerinnere an letztes Jahr, ist in den letzten 4 Wochen vorher auch nochmal richtig viel passiert. Ja. Sowohl von der Form als auch so vom Trainingsumfang. Und bei mir sind die nächsten Wochen jetzt auch ziemlich voll und umfangreich.
Ich hätte ja gerade schon, oder was die Leute vielleicht noch nicht wissen, du opferst hier ja gerade deine Mittagspause sozusagen. Wir haben ja unsere erste Aufnahme am 23. Januar gehabt. Habe ich nochmal nachgeguckt. Ja. Das ist ja jetzt so knapp so 3,5 Monate her. Ich habe mir gedacht, wenn dir jemand gesagt hätte, so Status quo heute, so deine Form mit den Umständen und so, hättest du das angenommen oder nicht?
Ja, das hätte ich schon angenommen. Also es ist alles in Ordnung soweit. Ich denke nur, oder versuche mich so zurückzuerinnern, habe ich letztes Jahr um die Zeit, habe ich auf jeden Fall mehr lange Läufe schon drin gehabt. Ich habe mir aber, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal auch schon hatte, ich habe mir noch den kleinen Zeh gebrochen.
Das kam dazwischen, glaube ich.
Das kam dazwischen, ja. Ist jetzt nicht mega schlimm, aber das kostet halt einfach die eine oder andere Woche nochmal, die man einfach nicht laufen kann, weil man in keinen Schuh reinpasst. Und so, also Lauftraining, da ist irgendwie noch ein bisschen was aufzuholen, aber ich musste... Oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich großartig was verloren habe.
Echt, ja? Krass.
Ja, fand ich auch ziemlich eindrucksvoll. Also ich bin ja auch seit September oder so, ich bin nicht so richtig ins Laufen reingekommen.
Ja.
Und es scheint aber jetzt nicht so tragisch gewesen zu sein.
Ich glaube, das erinnert mich an eine Aussage von Frodeno mal, der auch meinte, der hatte auch mal in irgendeiner Vorbereitung sich, glaube ich, irgendwas, ich weiß nicht, was war das, Achillessehne oder Wade mal gerissen. Und der meinte dann irgendwie, so eine Verletzung sind halt dankbare, weil das System halt quasi dadurch nicht so ein bisschen kaputt gemacht wird, sondern eben, gut, das muss halt wieder zuwachsen und dann geht's weiter. Krass, wie viele Wochen musstest du dann aussetzen?
Also es ist ja immer der Vorteil, dass man beim Triathlon noch zwei andere Disziplinen hat. Meistens ist das Laufen irgendwie das Problem. Und wenn man aber die anderen beiden Sachen beschwerdefrei machen kann oder zumindest so, dass davon nichts schlimmer wird, dann finde ich das richtig, richtig dankbar. Und ich finde so eine fette Erkältung oder sowas, in der Situation dann immer nicht so, aber bei einer Erkältung oder bei, wenn man richtig krank ist, ist man halt einfach raus und das merkt man danach einfach. Dass man im Zweifel bei null anfängt oder bei fast null.
Ja.
Und da bin ich zum Glück drum rumgekommen.
Ja, wie ist denn das so? Also ich würde vermuten, ich habe jetzt noch nicht so mit so vielen Leuten darüber gesprochen, du hast vielleicht schon ein bisschen auch durch deinen Job bedingt schon ein bisschen mehr Input da bekommen. Bei so einer Langdistanzvorbereitung ist es eigentlich noch fast normal, dass man mal irgendwas hat an Wehwehchen oder Verletzungen. Also ich kann sagen, bei mir, ich hatte jetzt leider auch so ein bisschen Shinsplits, obwohl ich das seit Jahren nicht mehr hatte und ich wirklich keine Monsterumfänge abspule. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Ich laufe auch die gleichen, also dieselben Schuhe. Keine Ahnung. Aber ich krieg's jetzt auch ganz gut in den Griff. Aber ich merke schon, dass es dann, dass es mental schon aufreibend ist, sag ich mal.
Ja, kann ich voll verstehen. Also ich glaube, das ist ein bisschen typabhängig. Es soll ja auch so Leute geben wie Jonas Deichmann zum Beispiel, der 120 Mal die Challenge rot machen kann an 120 Tagen und sagt, dass er eigentlich nicht so mit Verletzungen zu tun hat und da sehr robust ist und das irgendwie alles kein Stress ist, kann ich mir halt null vorstellen. Also ich bin da auch leider anfällig oder muss aufpassen auf jeden Fall und immer Dehnübungen machen und was weiß ich, das lasse ich dann auch gern mal hinten runterfallen, aber ab heute auf jeden Fall habe ich mir vorgenommen, ich bin jetzt eine Person, die Stabi-Training macht. Und ich lasse es nicht mehr ausfallen.
Du hast bisher kein Stabi-Training gemacht?
Doch, aber dann kam immer wieder was dazwischen. Oder ich habe dann halt ein bisschen Yoga gemacht und habe so das ein bisschen umschifft und nicht so richtig gewissenhaft gemacht. Okay. Ja, also von daher, ich glaube, das ist normal, dass mal was wehtut oder zwickt oder so.
Ja, ist wahrscheinlich dann auch, wie man damit umgeht. Ich hatte übrigens mal eine Folge mit Mareike Totschalis, die Sportpsychologin, gemacht. Da muss ich, glaube ich, selber auch nochmal reinhören. Da ging es auch so um Ängste in Richtung Wettkampf, dass man sich immer so Horrorszenarien ausmalt und eher das Schlechte dann sieht. Aber vielleicht so als Tipp, nicht, dass ich jetzt der Pro wäre, aber ich habe das so mitbekommen, dass, weil ich mache das natürlich auch nicht gerne und viele machen natürlich Stabi-Training nicht gern, dass ich das jetzt einfach immer meistens vor der Schwimmeinheit mache, weil A ist so die Schwimmeinheit deutlich besser und B habe ich das auch abgehakt, weißt du? Mache ich meistens zu Hause, weil in der Schwimmhalle kann ich das jetzt nicht so machen.
Bei mir wäre es eigentlich richtig geil, weil ich in einem Fitnessstudio schwimme. Gibt es kein besseres Szenario, aber wenn ich das halt morgens mache, also dann, ja, muss ich halt wirklich um 6.30 Uhr da auf der Matte stehen und das klappt nie.
Ja. Vielleicht noch, ich hatte dich ja gefragt, wegen der Form und den Umständen, vielleicht noch zu meiner Sichtweise kurz. Ich hatte ja im Januar auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ich noch so ein bisschen mental gestruggelt habe, so wie letztes Jahr. Und ich hätte das auch angenommen, hätte mich das jemand gefragt im Januar, wie es mir jetzt geht, weil ich konnte das eigentlich richtig gut abschütteln. Und vor allem, ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, dass man wieder so das Vertrauen in den Körper hat und weiß, ich bin gesund, so, ich kann Sport machen. Weil im Januar war das noch so, dass ich so in 3-4 Tagen wusste ich noch nicht, wie es mir gehen wird. Und da habe ich lieber nicht zugesagt und Training sehr vorsichtig geplant. Und das jetzt wieder zu sehen, dass so ein bisschen so dieses Vertrauen, was man ja kennt so als Sportler, Sportlerin, wieder zurückgekommen ist. Ja, das war schön zu sehen jetzt.
Und du bist guter Dinge, dass das so weitergeht.
Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Also klar, ich habe auch natürlich ein bisschen Nervosität. Meine Strategie ist jetzt einfach mit ein paar Leuten zu sprechen, die schon Erfahrungen haben. Ein bisschen zu fragen.
Ja.
Zum Beispiel morgen ist ja Vatertag. Da treffe ich mich mit einem Kumpel hier aus Berlin, fahren eine Runde und da werde ich auch nochmal so ein bisschen auslöchern zu den, weiß ich nicht. Da kommen wir auch nochmal später kurz zu vielleicht so Race Nutrition und Race Day Sachen. Da muss man sich ja auch langsam mal beschäftigen.
Ja, also ich finde auch das Austausch mit anderen, dass das auf jeden Fall hilfreich ist.
Ja, aber nochmal kurz zu Jonas Deichmann, weil das ist mir auch aufgefallen jetzt, so ein Gespräch mit Freunden und Bekannten, weil, also teilweise, ich finde es schon sehr faszinierend, was er macht, aber ich finde es auch irgendwie absurd und bekloppt so, auf eine, sag ich mal, freundliche Art gemeint so, und man kann sich schwer vorstellen, aber auch so Leute, die mich kennen, die können sich ja auch meinen Alltag nicht vorstellen und für mich ist das komplett normal, dass zum Beispiel ich eigentlich quasi nie Ruhetage habe so, also ich habe einfach nur Einheiten. Und mein Körper kann das alles easy wegstecken. Das kann auch niemand verstehen. Also manchmal hilft einer sowas dann noch ein bisschen, die Perspektive zu verändern.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, wie jemand über Jonas Deichmann denkt, der nicht mal irgendwas mit Triathlon zu tun hat und sich nicht mal eine Langdistanzvorbereitung vorstellen kann.
Ja, ja. Oder Marathon, nur ja, den Marathon. Ja, genau. Sowas, ne? Aber geht dir das auch so im Alltag, irgendwie, dass bekannte Freunde auch so ein bisschen den Kopf schütteln oder wie sehen
also
die das?
Also die meisten in meinem Freundeskreis, die haben ja auch mit Triathlon zu tun, da sind in dieser Bubble drin. Ich war allerdings am vergangenen Woche bei einem Junggesellinnenabschied von einer alten Freundin aus der Heimat und die Mädels, die da dabei waren, da hat niemand irgendwas mit Triathlon zu tun. Ich konnte trotzdem viel über Triathlon reden, weil die sich halt interessiert haben und Fragen gestellt haben und cool. So. Und die fanden das halt schon auch ziemlich absurd. Und ich wurde gefragt, ob ich das denn wirklich durchziehen will. Und also, ob man das am Stück macht. Und also so diese klassischen Fragen eben. Und so begegnet mir das auf jeden Fall auch.
Ja, ja. Wir hatten ja kurz einen Break gerade. Es kam nämlich, glaube ich, ein wichtiges Utensil noch an, nicht?
Ja, ich habe noch kein Outfit. Ich habe noch hier irgendwie ein Backup im Schrank hängen, aber ich hätte gern ein neues Kleid an. Und das kam gerade an. Das muss ich dann mal anprobieren, dass es auch passt und gut aussieht.
Ja, ja.
Sonst muss was anderes herhalten. Ja, genau. Und diese Hochzeit, die ist eben 4 Wochen vor Rot oder 5 Wochen vor Rot. Ja, muss man alles einplanen auf jeden Fall.
Werbung. Yo, das Shaken wird hier täglich fleißig zelebriert und routiniert abgespult. Und ich hatte ja da mal Bluttests erwähnt und die Auswertungen sind mittlerweile da und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das Pillar Performance, Triple Magnesium, das Immun C und auch das B-Active nicht nur teurer Urin waren, sondern auch wirklich die Werte signifikant nach oben gegangen sind. Und ich hatte das übrigens mit einem unabhängigen Labor untersuchen lassen. Sowas findet man eigentlich in vielen großen Städten, wenn du sowas mal auch mal tracken möchtest und jetzt vielleicht nicht extra zum Hausarzt oder so gehen möchtest. Ja, und wie Mr. Rösler ja auch schon in einer letzten Folge meinte, nutze ich das persönlich, das Triple Magnesium auch, ja klar, zur verbesserten Schlafhygiene unter der Woche, am Wochenende eher nicht so. Und wenn du das mal auschecken willst, hast du jetzt 2 Möglichkeiten. Also entweder du checkst jetzt oder nach der Folge hoffentlich, checkst den Shop mal aus, pillarperformance.eu/de und mit dem Code WATISLOS zusammengeschrieben, findest du auch nochmal in den Shownotes, bekommst du 15% auf deine Erstbestellung. Oder wenn du dem Ganzen noch nicht ganz so traust und dir denkst, ich weiß noch nicht so richtig, dann hast du auch die Möglichkeit, Pillar Performance in Rot zu besichtigen. Und zwar auf der Expo, die haben da auch einen Stand. Ich werde tatsächlich auch mal vorbeischauen. Und da kann man das Ganze sich erstmal live anschauen. Und ja, kannst sicherlich da auch mal den einen oder anderen Sip nehmen und das mal testen für dich. Werbung.
Und Ernährung läuft aber bei dir?
Ja, also das ist auch zum Beispiel, wir hatten ja auch so ein bisschen gesagt, wollen ein paar über Erkenntnisse quatschen. Das ist auch so eine Erkenntnis, Mann, ist das alles teuer. Ja. Also das ist ja wirklich krass, ey. Ich bin da jetzt nicht gesponsert oder so und habe mir da so 1-2 Sachen rausgesucht, 1-2 Marken. Oh, Alter, das ist aber schon krass, ja. Also wenn man das richtig in Anführungszeichen machen will, dann auch natürlich alles dann trainieren, train the gut und so. Also es macht mir schon irgendwie auch Spaß, muss ich sagen, so das Ganze mit den Zahlen vorher aufschreiben und so. Also ich mache es jetzt nicht ganz, ganz krass. Also ich zum Beispiel, ich messe jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, welche Schweißraten oder so, aber mit den Kohlenhydraten, das versuche ich schon so ein bisschen rauszukriegen. Aber wow, also das ist teuer.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus?
Also ich werde das Produkt nehmen, was ich letztes Jahr auch genommen habe. Auch keine Werbung hier und selbst gekauft, aber das Race Carb X von Ministry, das habe ich bei dir, glaube ich, auch mal gesehen in der Story. Das finde ich einfach praktikabel, weil das dieser Sirup ist und das kippt man in die Flasche rein, kann sich das easy abmessen, mit Wasser vermischen und ja, das finde ich einfach praktisch, weil es diese riesige Flasche ist und da passt eben ziemlich viel rein und das hält eine Weile.
Ja,
und ist dann, glaube ich, auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis echt ganz okay. Hm. Das nehme ich aber auch nicht in jeder Einheit, also sondern so dann, wenn da irgendwie dabei steht, Rennverpflegung testen, dann nehme ich das und ansonsten das, was ich noch so da habe. Oder nehme mir noch einen Riegel mit oder so. Die Sachen von Powerbar, die habe ich auch getestet, weil es die ja in Rot eben auch an der Strecke gibt, dass ich da kein Problem habe und im Zweifel darauf auch mal zurückgreifen könnte oder so, wenn mir meins gerade nicht mehr schmeckt oder so. Das ist, glaube ich, auch ratsam. Und ansonsten muss ich, glaube ich, einfach zusehen, dass ich regelmäßig meine Kohlenhydrate zu mir nehme und eben auf diese geplante Menge komme und das nicht vergesse oder dann irgendwie zwischendurch keine Lust mehr drauf habe. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, genau. Kleine Service-News hier. Auf der Website von Rot, von Challenge Rot ist, die haben ja auch so richtig dann nochmal detailliert aufgeschrieben, was es an der Strecke, an der Rad- und Laufstrecke gibt. Also da kann man auch nochmal gucken, welche spezifischen Gels und Pulver sich da mal bestellen könnte. Weil das wollte ich mir auch noch jetzt mal nochmal einmal austesten.
Ja, ich glaube, die bieten auch so ein komplettes Testpaket an, wo einfach dann 2-3 Gels und Riegel von den Sachen drin sind, die es dann auch geben wird.
Ja, stimmt. Aber was ich gerade mir eingefallen ist noch, ich hatte jetzt auch so die ersten race-spezifischen Intervalle und es wurde ja immer so gesagt, auch gerade hier von Alex, Sockensiggi so, dass es immer so easy ist, diese Ironman-Training im Sinne von, wie dann die letztendliche Wettkampfgeschwindigkeit ist. Und das stimmt ja wirklich, also das ist ja wirklich, also bei mir ist das irgendwie gerade so ein bisschen über GA1, so habe ich das Gefühl.
Also, ja, du musst es ja auch eine Weile fahren.
Genau, ja, das ist natürlich, ja.
Ja.
Ja, aber also da hat man ja echt Zeit dann zum Nachdenken im Wettkampf, oder? Wie machst du das?
Ja, also anstrengend ist es nicht in dem Sinne, nur halt, dass du lange auf diesem Fahrrad sitzen musst und halt vielleicht irgendwann der Nacken wehtut oder so und da es mental anstrengend wird oder so. Ich mache diese Einheiten hier in Hamburg am Deich und fahre teilweise halt vom Anfang von diesem Deich bis zu einem Kreisel und wieder zurück und dann das Gleiche nochmal. Also besonders spannend und aufregend ist das nicht. Und viel sehen tue ich da auch nicht.
Machen das nicht alle bei euch da in der Region?
Ja. Fahren die alle also vielleicht gibt es auch Leute, die sich da irgendwie Strecken aussuchen. Das kann man natürlich machen.
Ja.
Aber da fühle ich mich dann ehrlich gesagt unsicher und ich bin froh, wenn ich diese eine Straße habe, wo nicht irgendwie großartig was passiert und wo ich nicht noch auf Ampeln achten muss.
Ja.
Das ist ja ein Vorteil, wenn man sowas vor der Haustür hat.
Das ist total. Das habe ich auch letzte Woche gemerkt bei einer Einheit, wo ich mich dann doch, weil es einfach so schönes Wetter war, doch rausbegeben musste zu dieser Intervalleinheit. Und das war einfach nur Stress. Es war einfach nur Stress. Also es hat mich niemand angehupt oder so, aber ja, es ist einfach, man ist einfach voll gestresst und geladen und das war irgendwie nicht toll, so.
Und dann bist du irgendwie mitten im Intervall und musst aber anhalten, weil eine Ampel kommt und so. Also das finde ich alles nervig.
Ja. Sonst hatten wir mit Alex auch immer so diese Drei-Fragen-Rubrik. Ich würde es mal so machen, vielleicht auch mit Erkenntnisse mal das zu ersetzen. Weil mir sind schon jetzt einige Erkenntnisse in den letzten Wochen und Monaten gekommen. Also ich starte einfach mal.
Gerne.
Erstmal muss ich sagen, es macht mega Bock.
Mhm.
Ich bin da, glaube ich, richtig für gemacht. Ich hatte ja die letzten Jahre immer nur so Sprint und olympische Sachen gemacht. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich bin da einfach nicht für gemacht, so. Es war immer ein Hustle und ein Pain. Und ich war ja 2017 in dem Alpecin-Team bei dem Ötztaler Radmarathon. Und da hatte ich auch schon diesen Flow-Zustand in den letzten Wochen, Monaten davor entwickelt, dass man schon während der Einheit immer richtig Bock hatte auf die nächste Einheit. Und einfach auf alles Bock hatte. Und das habe ich jetzt auch wieder festgestellt, dass das so ist. Natürlich auch, weil man so einen Plan hat und das alles so vorgegeben bekommt. Aber auch sich gleichzeitig, und das war, glaube ich, auch der Schlüssel damals bei einem Ötztaler, was immer noch der beste Wettkampf von mir war, ich habe mich überhaupt nicht verrückt gemacht. So wie vor den meisten Triathlons jetzt in den letzten Jahren. Ich hatte irgendwie so ein Urvertrauen in meine Form, in das Training und bin da ganz locker so reingegangen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich dann auch wieder der Schlüssel für dieses Jahr.
Ja, voll gut.
Also
schauen wir mal, ob das so bleibt.
Nee, voll genau. Noch habe ich leicht reden sollen, jetzt wo es noch 8 Wochen sind. Ja, aber also ich hatte das auch zum Beispiel in dem Podcast hier von Alex, Klartext Triathlon, wir tauschen uns manchmal so ein bisschen aus. Der hatte, glaube ich, den Nils Görke zu Gast und er meinte auch so, ja, für die meisten, da reichen so ja diese 80% oder irgendwie so meinte er, da braucht man sich gar nicht so verrückt machen mit, keine Ahnung, so diesen nerdigen Sachen. Also es reicht so das Basic-Training. Und dann kommt man da auch ganz gut durch. Weil ich glaube, ich bin auch so jemand, der sich so für so verfriemelt und dann so viel Gedanken macht. Und das bräuchte ich eigentlich gar nicht, weil es ja auch bei mir nicht um die Sekunden geht, so, weißt du?
Mhm.
Also ich nehme zum Beispiel auch keine Zielzeit vor. Ich weiß nicht, hast du da was oder was ist dein Ziel so?
Also ich hätte wahnsinnig gerne die 11 vorne stehen. Sprich, dass ich eine Stunde schneller bin als in Frankfurt. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was das mit mir macht, wenn das nicht klappt. Ich glaube nicht so viel.
Ja.
Dann ist es halt so. Also ich kann das jetzt auch noch gar nicht abschätzen, wie realistisch das ist und ob das dann klappt. Aber irgendwie vertraue ich darauf, dass das klappt und dass das einfach, dass ich ein paar Sachen besser machen werde. Und dann sehen wir mal. Also am Renntag ist dann sowieso alles anders und es kann alles passieren. Ich muss es auf mich zukommen lassen, aber ich werde da nicht trödeln und mein Bestes einfach geben. Mhm. Blöde Floskel, die ich nie hören möchte in einem Interview, dass man sein Bestes geben will, aber so ist es halt.
Ja, wie ist denn das eigentlich als Wiederholungstäterin bei dir jetzt? Machst du irgendwas anders so? Jetzt im Vergleich zu Frankfurt?
Nichts Gravierendes. Ich merke nur bei mir selbst, dass ich entspannter bin und mir weniger Gedanken mache und das läuft irgendwie so nebenher. Was aber gleichzeitig, da kommen wir zu meiner Erkenntnis, es so ein bisschen schwierig macht, weil ich es ziemlich schwierig finde, gerade so verschiedene Lebensbereiche unter einen Hut zu kriegen und so viele Bälle in der Luft zu halten. Und ich irgendwie gerade das Training nicht über alles stelle. Also das bestimmt schon so meine Woche und ich passe Verabredungen daran an und so weiter. Ja. Aber ich hätte, glaube ich, letztes Jahr, weiß ich nicht, ob ich zu diesem Junggesellinnenabschied gefahren wäre.
Naja, okay, verstehe.
Möglicherweise nicht. Und ich bereue es aber nicht, das gemacht zu haben. Also es tat auch irgendwie gut. Ja. Und ich habe da auch ein bisschen Sport gemacht, aber halt viel weniger, als es vielleicht ein normales Trainingswochenende gewesen wäre. Also so in der Hinsicht ein bisschen entspannter. Ansonsten bin ich ab jetzt ausschließlich auf dem Zeitfahrrad unterwegs. Also ich habe mir vorgenommen, jetzt kein Rennrad mehr zu fahren, weil das macht mir zwar doch mehr Spaß auf jeden Fall, weil man halt einfach rumradeln kann und irgendwie flexibler in den Strecken ist, aber ich muss echt gucken, dass ich halt lange Zeit auf diesem Zeitfahrrad verbringen kann in Aero-Position. Und dann ist das jetzt halt so, die nächsten 8 Wochen. Es ist ja dann doch überschaubar. Das werde ich machen. Und Ernährung hast du ja schon angesprochen, dass ich das jetzt einfach wieder mehr integrieren werde und mir da auch noch mal intensiver Gedanken drüber machen muss.
Du, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja jetzt auch ein neues Rennrad und es fällt so schwer, jetzt auch damit nicht zu fahren, weil klar, mit der Aero-Position langsam macht das schon auch Spaß so, aber mit dem neuen Rennrad, das ist einfach auch nochmal ein anderes Gefühl so, es macht halt auch richtig Bock. Werbung. Hast du eigentlich schon die letzte Watt ist los Folge gehört? In der hatte ich ja mir die Mics geschnappt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, und extra in Berlin ein Podcast-Studio gemietet, um mit den beiden Gründern Joost und Hendrik über deren Fahrradmarke zu plaudern. Surprise, surprise, mal kein Triathlon-Content oder nicht so wirklich, weil ich dachte mir, wow, krass, wie kommt man eigentlich auf die Idee, inmitten der Corona-Pandemie eine neue Bike-Brand zu gründen? Also das ist ja schon irgendwie, klingt eher nach so einer Schnapsidee. Und aber die zwei Berliner Dudes hatten da eben ihre Vision und die lautet eben, leichte Custom-Carbon-Bikes ohne Schnickschnack vor allem. Minimalistisch, schön clean und so und echt zu einem richtig guten, fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich wollte aber fernab jetzt vor diesem ganzen, sag ich mal, Verkaufsgedöns wissen, ja, wie läuft denn wirklich jetzt mal so eine Gründung von einer Fahrradmarke ab? Also ich stelle mir das ultra komplex vor. Also wie kommt man überhaupt an die Hersteller? Wie kriegt man da Kontakte? Was sind da eigentlich, oder wie machen das eigentlich die Big Player? Ja, und wir sprechen hier auch über Herstellerauswahl, Produktionskosten, auch Kreditvolumen. Ich musste natürlich auch die ein oder andere Spicy-Frage stellen. Und natürlich über auch die ganzen Klischees und Vorteile mit China-Rahmen und Co., was so Fails sind bei so einer Gründung. Also ich denke, ziemlich spannende Sache. Und hör da gerne mal rein. Und wenn du eh gerade ein Gravel oder Roadbike suchst, dann bist du bei Joost und Hendrik auf jeden Fall bestens aufgehoben. Und ja, den Link zur Website findest du natürlich auch in den Shownotes. Werbung. Ich meine, das muss jeder am Ende des Tages selbst wissen, aber ich habe nämlich auch so eine andere Schlussfolgerung aus den letzten Jahren Triathlon vor kurzem mal so gehabt, dass ich oft in so einer Bubble für mich drin war, dass ich teilweise eben auch Social-Sachen gar nicht wahrgenommen habe. Und jetzt im Nachhinein, finde ich es dann doch eher schade, dass ich das so gemacht habe. Also ich war so in diesem, ich war so für mich so quasi fast alleine in dieser Bubble drin, dass es damals sich irgendwie wahrscheinlich richtig angefühlt hat, aber jetzt im Nachhinein dachte ich, vielleicht warst du doch ein bisschen zu abgeschottet so. Von daher kann ich das voll verstehen.
Ja.
Dass man da jetzt auch so ein bisschen, wie du schon sagst, alle Bälle hochhalten will. Aber das ist auch gleichzeitig ehrlich meine zweite und meine dritte Erkenntnis. Die zweite erstmal, nochmal mehr Respekt, wo ich es jetzt selber mache, für all diejenigen, die das mit Familie und Vollzeitjob wuppen. Also
ja, also mit eigener Familie kann ich es mir auch null vorstellen, ehrlich gesagt.
Ich kann es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also das finde ich so krass.
Ja.
Es funktioniert wahrscheinlich so, dass man eben genau solche Sachen nicht wahrnimmt dann oder das halt wirklich ganz oben priorisiert.
Ja, und Absprachen trifft und so weiter. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt selbst Kinder hat und eine Familie, ob man dann noch auf Junggesellenabschiede eingeladen ist. Ist ja nochmal die andere Sache, dass das Thema dann durch ist und einfach das Familienleben eben den Tag bestimmt und das so das der zentrale Fixpunkt ist und das Training da drumherum geplant werden muss. Da bin ich jetzt schon noch ein bisschen flexibler und ich mache jetzt auch nicht alles. Also ich muss mir selbst immer wieder klar machen, irgendwo muss man Abstriche machen und Prioritäten setzen. Ich hätte zum Beispiel auch mal wieder Lust, tanzen oder feiern zu gehen oder sowas und das mache ich jetzt halt nicht.
Geht mir genauso.
So, weil ich halt weiß, wie es mir am nächsten Tag geht, wenn ich bis 3 Uhr wach war oder so und auch ehrlich gesagt Angst habe, mir irgendwas einzufangen. Und das kann dann halt noch bis Mitte Juli warten.
Aber das ist doch voll doof, oder? Also ich kenne das genauso. Morgen ist Vatertag, ich weiß, ich gehe abends noch so ein bisschen mit Leuten weg und grillen. Ich trinke jetzt dann auch keinen Alkohol. Du machst das ja auch so, du trinkst keinen Alkohol bis Juli, hast du ja gesagt. Der Aperol wird verschlossen.
Ja, den habe ich gar nicht zu Hause.
Ja, oder noch besser, genau, dass man gar nicht erst sich in Versuchung kommt. Aber das ist doch doof, oder? Ich kenne das, oder mir geht es genauso, dass ich teilweise schon so mir Events raussuche für nach Juli, wo ich weiß, da gehe ich safe hingehen. Mhm. Aber jetzt verzichtet man drauf. Einerseits will man das ja auch schaffen, aber andererseits verzichtet man doch so. Also,
ich glaube, das ist aber auch okay. Und auch da darf man sich, glaube ich, nicht so verrückt machen. Das ist ein begrenzter Zeitraum. Und du willst ja diese Langdistanz machen. Die könntest du wahrscheinlich auch machen, wenn du mal feiern gehen würdest, wenn es nicht jedes Wochenende ist. Und wenn man mal einen Abend 2, 3 Bier trinkt, dann ist der nächste Tag vielleicht nicht ganz so schön, aber das haut jetzt auch nicht alles raus. Hm. So, also es ist, glaube ich, einfach verschiedene Herangehensweisen und ich mache es eben so.
Ja, ich erwische mich natürlich auch dabei, dass jetzt ich meinen Trainingsplan habe und das, was ich jetzt nutze, die wollten eigentlich so den Coup machen sozusagen, dass man nicht mehr dann alles grün hat, aber am Ende des Tages ist das Bunte dann einfach grau, was abgehakt ist. Und wenn es nicht grau ist, ist es genauso doof. Also, und ich erwische mich natürlich schon dabei, dass ich eigentlich schon alles grau haben will. Aber also du gehst dann so ran, dass du sagst, also bei dir ist es auch dann euch da so raus, so ein bisschen die Regel, dass hier und da mal eine Einheit einfach dann nicht gemacht wird sozusagen. Oder keine Zeit für es.
Nee, also die Regel ist, dass ich den Trainingsplan so abarbeite. Eine grüne Woche habe ich, glaube ich, trotzdem nie, weil entweder irgendwas. Also eine Radfahrt, die wird gern mal länger, dass das halt den Rahmen sprengt. Oder das Stabi-Training, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das mache ich jetzt und das wird jetzt auch grün ab jetzt, ich schwör's. Aber ja, das passiert einfach, dass man irgendwas abkürzen muss. Gestern blödes Zeitmanagement beim Schwimmen gehabt, das ist jetzt orange geworden. Rot wird's bei Training Peaks nur, wenn es ausgefallen ist. Das ist ganz gut. Nee, also von daher plane ich schon alles um den Trainingsplan drumherum. Ich merke aber, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich Leuten sage, da kann ich erst dann und dann oder gar nicht, weil wegen Training. Ja. Das schlechte Gewissen muss ich aber gar nicht haben, weil jeder hat Verständnis dafür. Von daher ist das mein eigenes Problem.
Ja, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich auch noch so, ich habe ja erst gesagt, ich habe mega Bock drauf. Für dieses eine Mal jetzt, da dieses Commitment auch mal wieder an den Tag zu legen, ist ja auch so ein bisschen, dass man sich das mal wieder selbst so ein bisschen beweist, dass man das auch noch kann, so ein längeres Projekt zu verfolgen. Ja, total. Und ich habe aber auch voll gemerkt, um da ganz transparent zu sein, dass ich darauf gar keinen Bock habe, so alles danach auszurichten. Also, oder sagen wir mal, sehr vieles, weil, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, also zum Beispiel andere sind, glaube ich, da noch viel krasser dran, wie gesagt, in Familie oder 40-Stunden-Job oder sowas, das habe ich jetzt nicht. Und trotzdem richtet sich ja alles danach und es ist einfach so durchgetaktet und sich dann auch immer so, ich habe zwar einen Trainingsplan, aber man muss sich ja dann trotzdem überlegen, einen Tag davor, am besten so oder so, wann mache ich die Einheiten jetzt? Weil es sind ja in der Regel schon 2 oder manchmal 3 oder auch eine, je nachdem. Dann muss man das ja schon alles durchtakten und
auf jeden Fall,
mehrfach überlegen. Also ich kann das jetzt nicht in 2 Minuten machen, ich muss dann schon so ein bisschen hin und her so jonglieren und das ist ehrlich gesagt mir zu stressig so oft, wenn ich jetzt sage, so ich mache das die nächsten Jahre, so Langdistanztraining, so darauf habe ich eigentlich keine Lust so und das war auch eine Erkenntnis, so weißt du.
Ja, und wie ist das in deinem Umfeld so, also haben die Verständnis oder also die Freunde, mit denen du grillen gehst zum Beispiel?
Also die haben gar nichts mit Triathlon am Hut. Manche machen so Einzeldisziplinen und die finden das einfach nur auch krass so. Einfach okay. so nach dem Motto Wahnsinn. Also die haben das aber also auch natürlich auch Verständnis, aber auch einfach so, wow, wie sowas geht.
Ja.
Keine Ahnung.
Aber nicht so nach dem Motto, Sören, bleib doch noch länger oder trink doch was mit oder solche Sachen, das nicht.
Also mit den Augenzwinkern vielleicht.
Ja,
aber okay. Jetzt nicht so, dass ich da ein schlechtes Gewissen haben müsste oder so.
Ja.
Das habe ich dann, wie du ja eigentlich auch, eher selber. Dann, ja. Ich weiß jetzt schon, Samstag wird wieder so ein Freundesgruppentreffen sein. Da werde ich jetzt auch nicht ganz so lange bis 1 Uhr oder so bleiben. Da werde ich der Erste sein, der weggeht. Also das ist dann eher so für mich so ein bisschen blöd. Aber ja, so dieses Social Life, das man kann es schon so sagen, ein bisschen verpasst man es schon einfach. Auch wenn man natürlich das dann auch will, jetzt diesen Wettkampf.
Ja. Ich war im April im Trainingslager auf Mallorca, eine Woche davon mit unserem Power and Pace Projekt. Und da hat einer gesagt, das fand ich extrem lustig in der Situation, aber irgendwie auch ein bisschen traurig. Der hat gesagt, naja, wenn man Langdistanz macht, hat man eigentlich kein Sozialleben mehr.
Ja.
Und also es hat ihm niemand widersprochen, was ich ja dann irgendwie ein bisschen traurig fand. Und also ganz so krass würde ich das auch nicht ausdrücken.
Hm.
Das sind eher so Momentaufnahmen oder so tageweise, wo ich denke, ah, irgendwie werde ich gerade nichts von dem, was ich gerne machen will, wirklich gerecht.
Ja, ich glaube, wir sind dann auch noch so jetzt nicht ganz krasse Fälle.
So. Nee, ja, genau.
Ja. Aber sag mal, visualisierst du eigentlich schon so Lara Berg und sowas? Stadioneinlauf? Machst du sowas?
Stadioneinlauf gar nicht, so Lara Berg ziemlich oft.
Ja.
Also hatte ich letztens auch mal, als ich auf dem Rad saß oder beim Laufen komischerweise, obwohl das ja gar nichts mit dieser Location dann zu tun hat. Aber da denke ich schon sehr oft dran. Und krieg halt sofort Gänsehaut und
ja.
Ja.
Und warum Stadioneinlauf nicht?
Ich weiß nicht, weil der Solarer Berg irgendwie für mich ein größeres Ding ist. Und so den Zieleinlauf, also ich stand schon ganz oft in diesem Stadion drin und das ist mega cool, aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das ist, da selbst einzulaufen.
Ja.
Weil, also ich weiß ja auch noch gar nicht, wie voll es da sein wird, wenn ich dann da reinkomme. Entweder ist es so spät, dass schon wieder richtig viele Leute da sind.
Genau, ja.
Oder wenn es eigentlich so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann sind da gerade, kommen die Leute vielleicht gerade wieder so.
Das ist so der dann am Mittag so, nicht? So dann, wo alle sich mal kurz verpflegen oder ausruhen. Ja.
Also mittags wird es bei mir auf jeden Fall nicht sein, aber richtig voll ist es bei den Ersten.
Ja.
Dann ist es leer. Also wenn man irgendwas um die 10 Stunden macht oder so, ist es da wahrscheinlich verhältnismäßig wenig los und dann wird es halt abends wieder richtig voll.
Ja. Fuck, Alter. Muss ich mir nochmal überlegen.
Lass dir ein bisschen Zeit.
Ich wollte gerade sagen, ja. Also schneller wird es nicht und dann muss ich eigentlich eher langsamer sein. Dann stimmt.
Ja.
Weil ich werde wahrscheinlich auch so um die 10 irgendwas oder so reinkommen, vermute ich mal. Ich habe
wobei bei
10 Ahnung.
Stunden ist es, glaube ich, dann auch schon wieder richtig voll, aber so wenn die ersten Profis, wenn die weg sind, dann ist wahrscheinlich. Also bitte nicht 9 Stunden machen.
Nee,
dann
könnte
es schwieriger werden.
Das ist steht eh nicht auf dem Plan so. Und das ist übrigens auch nochmal ein letzter Gedanke dazu, auch glaube ich der Schlüssel auch nochmal wegen dem Ötztaler Radmarathon gewesen. Ich hatte wirklich gar keinen Plan von irgendwelchen Zeiten und ich glaube, der Schlüssel war wirklich, ich hatte mein Mattmesser und ich weiß nicht, ob du den Ötztaler Radmarathon so ein bisschen kennst vom Profil.
Habe ich mich viel mit beschäftigt, aber leider keinen Startplatz bekommen.
Ah, okay. Na gut, das klappt vielleicht noch.
Ja.
Dann weißt du ja schon, dass der erste Berg ist ja der Kütai.
Ja.
Und es war wirklich so, ich hatte ja meine Wattvorgabe, es gab so ein Intervall von schlechtes Gefühl bis gutes Gefühl und ich habe wirklich das gute Gefühl bis zum Anschlag ausgereizt und es hat sich aber so langsam angefühlt. Und ich habe aber trotzdem gesagt, nee, ich fahre halt nicht schneller. Und das haben mich einfach alle überholt, so, weißt du, gefühlt. Ja, und du kannst es dir schon denken, am dritten Berg dann beim, wie hieß es nochmal gleich?
Jaufenpass.
Jaufenpass, genau.
Ja.
Da kamen sie dann alle wieder zurückgemurmelt sozusagen. Und ich glaube, das ist auch bei Rot dann die Strategie, oder die muss die Strategie sein.
Ja,
dass man da nicht mit, keine Ahnung, mit 50 Watt mehr losfährt, obwohl
nee,
es
sich
so
easy schlecht.
Wird. Ja. Ja, noch eine letzte Frage, Anna. Wir wollen es ja heute nicht zu lange machen.
Ja.
Du musst ja auch noch ein bisschen weiter hasseln. Stichwort Risikomanagement. Ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, welche Wasserflaschen nehme ich mit? Habe ich ein Toolkit dabei? Gibt es ja auch so diese sehr teuren 3D-gedruckten Aero-Toolboxen. Wie machst du das?
Ich habe eine dieser coolen 3D-gedruckten Toolboxen.
Okay.
Die füllt meinen kleinen Rahmen fast komplett aus. Also da passt viel rein. Und was habe ich da drin? Da habe ich drin einen Schlauch oder sogar zwei. Weiß ich gerade nicht, müsste ich nachgucken. Da sind schon montiert Ventilverlängerungen. Ja. Bestenfalls brauche ich das aber natürlich auf gar keinen Fall, weil ich mit Tubeless fahre. Und selbst wenn ich mit Schlauch fahren würde, also toi, 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 wir haben beide keinen Platten. Wenn das der Fall wäre, hätte ich, glaube ich, echt ein Problem, weil das mit den hohen Felgen, also es würde ewig dauern und bisher habe ich es nicht so richtig gut hingekriegt. Also da müsste ich mich dann auf den Materialservice irgendwie verlassen oder ich weiß nicht. Da will ich mir aber vorher nicht so zu viele Gedanken machen. Das hat bis jetzt immer geklappt. Ich hatte noch in keiner Trainingsausfahrt einen Platten, obwohl ich hier durch die Hamburger Sternschanze durch Glasscherben fahre. Also das wird passen. Dann habe ich hinten einen sehr, sehr, sehr festhaltenden Flaschenhalter, wo alles Bomben festhält, auch bei Kopfsteinpflaster und so weiter. Aber ich die Flasche auch raus und wieder reinkriege.
Hab ich auch, ja.
Und vorne ein Trinksystem.
Ich verstehe das auch bis heute nicht, dass da immer die ganzen Leute ihre Flaschen verlieren. Bei mir ist das genauso. Ich habe, kann man ja sagen, vom Profildesign, glaube ich, das sitzt so bombenfest. Also ich muss wirklich viel Kraft anwenden, dass ich das überhaupt rauskriege. Ja. So.
Ich habe den Gorilla Cage von X-Lab und der, also das hält echt drin. Zumindest wenn da normale Radflaschen drin sind.
Okay.
Ja, und da mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Meine Aero-Flasche, die habe ich im Rahmendreieck, die hält auch, die kriege ich raus und wieder rein und kann draus trinken. Also das sollte passen.
Und sag noch mal kurz, vielleicht hast du da schon mehr Wissen, wie ist das mit dem Materialservice? Also da können doch jetzt nicht so viele rumfahren, oder?
Nee, rumfahren nicht, aber ich glaube, es gibt an zwei Stellen auf der Runde, gibt es vom Buchstaller ist der Radladen da, glaube ich, die haben da einen festen Servicepunkt.
Ah, okay, okay.
Und ob jemand auch rumfährt, das weiß ich nicht genau.
Ja. Alright, Anna. Wir hören uns wahrscheinlich dann, zumindest hier on air, nach dem Rennen.
Mhm.
Gucken wir dann, machen wir nochmal aus, wie wir es genau dann.
Und wir sehen uns ja auf jeden Fall vor Ort. Wann bist du denn da?
Genau. Ich bin sehr wahrscheinlich schon ab Mittwoch da. Genau.
Okay.
Ab Donnerstag startet die Butze da. Ich weiß gar nicht. Ein Pleinfeld oder irgendwie sowas. Also ist schon ein paar Meter entfernt.
Mhm.
Ging nicht anders. Noch ein bisschen das Pre-Race-Feeling sozusagen aufsaugen.
Ja.
Hast du noch abschließende Gedanken? Noch eine bahnbrechende Erkenntnis, die du unbedingt mitgeben willst?
Bei schönem Wetter macht alles mehr Spaß. Also ich sitze hier im sonnigen Hamburg. Es ist keine Wolke am Himmel und der Frühling ist jetzt endlich mal da.
Ja.
Das war irgendwie eine ziemlich lange Durststrecke.
Es hört sich fast nach Fake News an, wenn man Hamburg und Sonne verbindet.
Das ist eine Lüge und die Statistiken, die man so hört über das Wetter in Hamburg, die sind meiner Meinung nach nicht korrekt.
Okay.
Also so viel regnet es gar nicht. Und ich freue mich jetzt echt so auf die letzten Wochen.
Ja, schönes Schlusswort. Ich mich auch und ich hoffe, ihr auch. Also, ciao, ciao.
Ganz bestimmt. Tschüss.
Jo, so langsam neigt sich die Rotcast-Serie dem Ende zu. 3 Episoden folgen jetzt noch, 2 noch vor Rot und dann einer als Abschluss nach dem Rennen, so wie ja letztes Jahr auch. Ich hoffe natürlich, dass es diesmal mit einem Happy End endet, weil da war ja was, nicht? Mit Sockensäge und ich zusammen als Hosts der ersten Rotcast-Staffel hatten ja gerade mal eine Wettkampfzeit von 1,5 Stunden, also das ging gründlich in die Hose. Und ich würde das natürlich gerne schon alleine jetzt erstmal so deutlich überschreiten dieses Jahr. Aber naja, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal Fokus auf das durchaus intensive Training nochmal in den letzten Wochen der Peak-Phase. Stay tuned, vielleicht folgst du ja auch auf Instagram. Und wenn du irgendwie Fragen hast, schieß immer gerne los oder her deine Fragen, auch natürlich an Anna. Die freut sich sicherlich auch auf Input oder Fragen oder Feedback. Und dann hören wir uns in der nächsten Rotcast-Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.